Mutiges Herz. Der Selbsthilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Heute möchte ich mal auf ein Thema eingehen, was ein bisschen politisch ist, denn es geht um die Frage, hat das Patriarchat eigentlich etwas mit Narzissmus zu tun? Ein Thema, dem ich mich bestimmt nicht zum letzten Mal widme heute. Aber schon mal so als kurzen Einstieg ein bisschen was, das ihr vertieft auch findet in meinem Ratgeber Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Da geht es nämlich darum, welche verschiedenen Typen von Narzissmus mit welcher Häufigkeit von welchem Geschlecht sozusagen belegt werden. Und ganz kurz zur Einordnung. Es gibt grandiosen Narzissmus. Ihr wisst schon, der Blick nach Amerika. Und es gibt vulnerablen Narzissmus. Das wäre eher Kleopatra in Asterix. Und das leidende Element Gallia, die ihr von weit her gekommen seid, nur um mich zu ärgern, seht, dass auch ich stark sein kann und dann droht sie sich zu entleiben. Außerdem gibt es beide Varianten in offener Form, das heißt, man kann es beobachten, und verdeckter Form, das heißt, man kann nur drauf schließen. Und zudem sollten wir wissen, das ist keine Typenlehre, sondern das sind immer zwei Seiten einer Medaille, die immer bei Narzissmus beide vorkommen und die sich auch abwechseln können über die Lebensphasen oder je nach Aktion einer Person. Trotzdem ist das so ein bisschen eine Hilfe der Einordnung. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen. Bei den einen ist der grandiose Teil der Medaille weiter oben, bei den anderen der vulnerable. Und jetzt kann man schon ein Gefühl dafür kriegen, wenn man sich so die Geschlechtsrollenklischees vor Augen führt, welche Varianten von Narzissmus eher männlich oder eher weiblich im herkömmlichen Sinne konnotiert sind. Also wenn wir an die beiden typischen, auch tatsächlich männlichen und weiblichen Narzissmus benannten Kombinationen denken, grandios und offen oder vulnerabel und verdeckt, dann haben wir eine Person auf der einen Seite, die eindeutig von sich ein bisschen zu überzeugt ist, eindeutig egoistisch, eindeutig dominant, andere niedermacht, sich überlegen fühlen möchte. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der im Verborgenen eher agiert, der vielleicht freundlich tut, vielleicht aufopferungsvoll sich um andere kümmert und wo irgendwie erst, wenn der Applaus ausbleibt, deutlich wird, dass das durchaus eigene Aktien gibt und nicht völlig altruistisch motiviert ist, was da passiert und vielleicht auch mit einer gewissen Dramatik des Opferns einhergeht. Um mal im totalen Klischee zu bleiben, um es zu verdeutlichen. Das heißt, wir haben hier schon geschlechtsrollentypische Zuordnungen, die man machen kann. Es ist eher typisch männlich, so wie das in unserer Gesellschaft gelebt wird, dass man dominieren darf als Mann, dass es für Männer in Ordnung ist, selbstbewusst zu sein, eigene Stärken zu sehen, sich durchzusetzen, eine Ellenbogenmentalität zu haben, erfolgreich zu sein, dass es nicht nur in Ordnung ist, sondern vielleicht auch erwartet wird. Und dass man eben auch offen aggressiv sein darf, solche Dinge. Und es ist für Frauen immer noch eher so, dass Aggressionen nicht okay sind, dass die zwischen den Zeilen und hintenrum passieren müssen. Dass es wichtig ist, sehr sozial zu sein, für andere denkend. Das kann natürlich aber auch mit anderen Facetten einhergehen, zum Beispiel durch eine perfekte Fassade, durch ein perfektes Äußeres, durch ein perfektes Zuarbeiten an die Person, die eigentlich im Rampenlicht steht. das alles eher die weibliche Qualität sozusagen. Das heißt, wir haben auch Zahlen, welche Arten von Narzissmus eher bei Männern oder eher bei Frauen vorkommen, die eher darauf hindeuten, dass immer noch die Geschlechtsrollenerwartung sozusagen prägt, welche Form von Narzissmus sich bei einer Person, die eben verschiedene Faktoren mitbringt, die dafür sorgen, dass sich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ausprägt, also die eben dazu führen, dass Männer eher grandios und offen narzisstisch werden und Frauen eher vulnerabel und verdeckt. Und das ist etwas, was sich langsam zu ändern beginnt. Also wir haben immer mehr aufgeholt, wir Frauen, auch im grandiosen und offenen Bereich. Ob das nun eine Errungenschaft ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ja schön, dass es für alle Menschen mehr Möglichkeiten gibt, alle Facetten zu leben. Aber das führt eben auf einer pathologischen Ebene dazu, dass es hier auch bei Frauen mehr grandiosen Narzissmus und bei Männern mehr Vulnerablen gibt. Und natürlich gab es vorher auch beides bereits, ne? Also das ist jetzt keine völlig neue Entwicklung, aber die Zahlen scheinen sich etwas zu verschieben, wobei man da auch ja nie ganz genau weiß, ist es, dass es mehr auffällt, weil es nicht mehr kategorisch ausgeschlossen wird, wenn es eine Frau ist, kann es ja kein Narzissmus sein, oder seit wir etwas informierter sind, wenn es eine Frau ist, kann es ja kein grandioser Narzissmus sein, oder ob das tatsächlich eine zahlenmäßige Veränderung ist. Ich gehe davon aus, dass beides der Fall sein könnte. Wir werden ja auch sensibilisierter dafür, dass das Klischee nicht immer stimmen muss, und können deshalb vielleicht auch genauer hingucken. Ja, das heißt, das mal so als allerersten Impuls zu der Frage, ob das Patriarchat eine Rolle spielt beim Thema Narzissmus. Und ich melde mich wieder mit neuen Impulsen zum Thema und ja, freue mich auch über deine Fragen, falls es Dinge gibt, die dich diesbezüglich beschäftigen. Und ja, hoffe, dass das ein bisschen eine Idee geben kann, ja, welche Facetten Narzissmus haben kann und wie es auch mit gesellschaftlichen Zusammenhängen Verbindung geben kann. Ich freue mich auf mehr und stell mal in die Shownotes auch das Buch, aus dem ja, dieser Beitrag so ein bisschen entlehnt ist. Und sage tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.